So, jetzt die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, von mir aus auch schönen guten Abend. Heute Abend, ihr habt die Geschichte gehört, geht es um diese Sache da von Paulus in Athen. Es passt wettermäßig ganz gut. Genau genommen wird es gleich um den ersten Teil der Geschichte gehen, also bis zu dem Moment, wo Paulus auf den Areopag eingeladen wird. Das reicht für heute. Diese Predigt habe ich im Rahmen einer Reihe über Zukunftsthemen für unsere Gemeinde gehalten. Da gehörten dann mal Predigten auch über das Thema Gemeinde und Gemeinschaft dazu. Und ein weiteres Thema ist halt hier auch immer die Frage der Evangelisation. Das heißt, wie wollen wir Menschen mit dem Glauben erreichen? Ein weiteres Thema, das wissen Sie in Hanau noch gar nicht, dann wird es nochmal um Geld gehen, weil das auch ein Zukunftsthema ist. Wir haben ein bestimmtes Zeitfenster, in dem wir auch überlegen müssen, wie wir weiter vorgehen wollen und müssen, um Menschen zu erreichen, weil das ist irgendwie das große Thema, wo sich vorwärts geht, so richtig. So, und da bin ich schon lange, steckt mir diese Geschichte in der Nase, und da möchte ich euch ein bisschen was dazu erzählen, weil das, was der Paulus da in dieser Sache macht, extrem genial ist. Es wird einen zweiten Teil geben. Den werde ich in Hanau am 3. Juli predigen. Da wird es dann um seine Predigt gehen. Und das könntet ihr, wenn ihr dann Lust noch habt, müsst ihr nicht, könnt aber machen, dann könnt ihr das entweder sonntags morgens live bei YouTube schauen oder dann wird es auch hochgeladen. Könnt ihr das dann finden. So, jetzt, bevor ich jetzt anfange, bete ich. Und dann schauen wir mal. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass du hier bist und du bist immer noch derselbe Gott. Bevor du auf diese Welt kamst, als du auf dieser Welt warst, als du wieder in den Himmel gefahren bist und auch, egal ob das jetzt hier um den Paulus geht vor 2000 Jahren oder um uns heute geht, du bist immer noch derselbe. Du baust dein Reich, du hast deine Kirche und ich bitte dich, dass wir heute dir begegnen, dass wir uns von dir herausfordern lassen, inspirieren lassen, ermutigen lassen und von dir auch die Dinge lernen, die wir brauchen, um unsere Welt zu erreichen. Amen. Also, die Geschichte steht in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte geht es eigentlich darum, wie der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass sich das Evangelium von Jesus Christus in der Welt verbreitet hat. Also der eigentliche Handelnde in der Apostelgeschichte sind nicht die Apostel, sondern es ist Gott durch den Heiligen Geist. Und nach der Rückkehr von Jesus in den Himmel ist er derjenige, der die Mission Gottes in dieser Welt weiterführt. Und damit ist die Apostelgeschichte das Handbuch für Evangelisation und Mission. Und wenn wir in unserer Zeit neu entdecken müssen, in unserem Kulturkreis neu entdecken müssen, wie wir das Evangelium wirksam und nachhaltig unter die Leute bringen können, dann führt an diesem Buch kein Weg vorbei. Weil wir darin eine Arbeitsweise finden, die dem Heiligen Geist entspricht. Und die missionarische Methodik des Paulus war extrem vielfältig. Und für mich ist es ein Treppenwitz der Geschichte, dass die christliche Mission so nach und nach wieder da ankommt, wo Paulus längst gewesen ist. Also der war seiner Zeit weit voraus oder viel ist dann auch vergessen worden. Und dafür ist eben diese Geschichte in Athen ein Paradebeispiel. Bevor ich euch aber diese Geschichte erzähle, muss ich euch etwas zum Hintergrund der Geschichte erzählen. Das war ungefähr 600 Jahre vor dem Besuch des Paulus auf dem Areopag. Und da hat es in Athen einen schweren Seuchenausbruch gegeben. Und die Athener führten diesen Seuchenausbruch auf ein Verbrechen ihres Anführers Megakles zurück. Also der hatte einen Staatsstreich abgewehrt. Um zu gewinnen, hatte er den Feinden versprochen, wenn ihr euch ergebt, lassen wir euch laufen, passiert euch nichts. Nachdem sie sich ergeben hatten, hat er sich wohl an den schönen Satz von Adenauer erinnert, was kümmert mich mein Dummgeschwätz von gestern, und hat dann dafür gesorgt, dass alle niedergemetzelt wurden. Also sie wurden alle getötet. Und darauf kam dann die Seuche in die Stadt Athen. Und die Athener sahen darin eine Strafe von einem oder mehreren ihre erzürnten Götter. Welchen Gott ließ sich jetzt nicht genau zuordnen? Zum einen war die Sache dadurch etwas unübersichtlich, weil zu dieser Zeit bereits mehrere hundert verschiedener Götter in Athen aufgestellt waren. Und die Toleranz der Götter, die war auch sehr unterschiedlich. Also die einen haben gedacht, machen wir, und die anderen haben sowas übel genommen. So, weil die Athener aber jetzt nicht wussten, welcher von diesen vielen hundert Göttern da jetzt genau derjenige ist, der übel nimmt, wurde aus der ganzen Opferei eine ziemlich aufwendige Geschichte, die aber trotzdem am Ende zu nichts führte. Die Seuche fraß immer weiter um sich. Wenn jetzt die Athener damals nicht weiter wussten, was machten sie? Sie fragten das Orakel in Delphi, die Pythia. Dann schickten sie da jemand hin, der kam zurück, und Pythia ließ ausrichten, dass es noch einen unbekannten Gott gäbe, der noch nicht zufriedengestellt sei. Und damit ihnen geholfen würde, sollten sie sich an einen Mann mit Namen Epimenides wenden. Der lebte jetzt auf der Insel Kreta in Knossos. So, und gesagt, getan, ein Schiff legt ab Richtung Knossos. An Bord war ein Mitglied der Ratsversammlung aus Athen mit Namen Nikias, und der sollte Epimenides überreden und holen, und Epimenides kam. Und als er ankam, fielen ihm zwei Sachen sofort auf. Erstens die Auswirkungen der Seuche, weil überall kranke Leute waren, die starben. Und zweitens die unfassbare Menge an Götterbildern. Spötter sagten, dass es in Athen leichter sei, einem Gott als einem Menschen zu begegnen. Epimenides gab den Athenern sofort eine Liste von Dingen, die sie besorgen sollten. Auf der Liste stand Folgendes. Erstens eine Herde aus gesunden Schafen, schwarz und weiß. Eine Gruppe Steinmetze, eine Menge Steine und Speis. Und alles sollte am nächsten Tag bei Sonnenaufgang bereitstehen. Dann kam der nächste Morgen und dann erklärte Epimenides seinen Plan. Zuerst stellte er fest, was irgendwo jeder ja wusste, dass die ganzen Opfer an die zahllosen Götter nichts gebracht hatten. Und deshalb sagte er, müssen wir mal neu drüber nachdenken. Und dann teilte er ihnen drei Überlegungen mit. Also erstens, es gibt noch einen weiteren Gott, den kennen wir nicht, sein Name ist unbekannt. Und von dem gibt es auch kein Götterbild in der Stadt, der aber mit dieser Seuche ursächlich was zu tun hat. Zweitens, dieser Gott ist groß genug und gütig genug, um etwas in Sachen der Seuche zu unternehmen, wenn ihn die Athener um Hilfe bitten. Und drittens, jeder Gott, der groß und gütig genug ist, um die Seuche zu beenden, ist wahrscheinlich auch groß und gütig genug, über die Unwissenheit der Athener zu lächeln, vorausgesetzt, sie geben die zu. Und rufen ihn dann halt an. Aber warum sollten dann die Schafe unterschiedliche Farben haben? Kommt gleich. Also Epimenides sagt ihnen dann so, und jetzt lasst mal die Schafe los. Und die Schafe flitzten los. Jedes Schaf durfte grasen, wo es wollte. Hinter jedem Schaf lief aber ein Mann her, der genau beobachtete, was das Schaf tat. Und dann betete Epimenides zu diesem unbekannten Gott. Und er bat diesen unbekannten Gott, sich unter den schwarzen und weißen Schafen die Schafe auszusuchen, die ihm gefielen, und dafür zu sorgen, dass sie sich hinlegen sollten. Und diese Schafe sollten dann geopfert werden. Also dann konnte sich der Gott dann aussuchen, mache ich schwarze Schafe oder nehme ich weiße Schafe oder was auch immer. So. Und dann war dieses Gebet, wurde extra formuliert, im Wissen unserer erbärmlichen Unkenntnis. So, der Punkt an dieser Geschichte ist der, dass sich Schafe morgens nicht hinlegen, sondern Schafe müssen morgens Stoffwechsel, die müssen grasen, die fressen. Und deswegen ist es eigentlich unwahrscheinlich, nicht eigentlich, ist es unwahrscheinlich unmöglich, dass sich Schafe dann hinlegen. Zur Überraschung einiger Männer, die hinter Schafen herliefen, legten sich tatsächlich einige Schafe hin. Und an dieser Stelle wurde dann aus Stein und Mörtel, wurden dann Altäre gebaut. Auf diese Altäre kam die Inschrift, dem unbekannten Gott. Dann wurde jedes Schaf auf seinem Altar geopfert. Und im Unterschied zu den ganzen Opferaktionen vorher war diese Opferaktion erfolgreich. Über Nacht schwächte sich die Seuche ab, innerhalb einer Woche waren alle geheilt. Also offensichtlich gab es einen lebendigen Gott, der sich von allen anderen Göttern dadurch unterschied, dass er nicht nur dekorativ rumstand, sondern dass er was konnte. Diese Geschichte hat der amerikanische Missionswissenschaftler Don Richardson in seinem Buch Ewigkeit in ihren Herzen beschrieben. Er trug sie aus mehreren geschichtlichen Quellen zusammen, die heute noch, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, relevant sind. Eine dieser Quellen ist Platons Werk Gesetze. Und Platon gibt in diesem Werk Gesetze noch einige weitere Hinweise zu diesem Epimenides. Und Platon ehrt ihn als einen geisterfüllten Mann. Er ehrt ihn als einen der großen Männer, die der Menschheit geholfen haben, Erfindungen wieder zu entdecken, die während der großen Flut verloren gingen. Und genau diesen Epimenides zitiert Paulus in Titus 1, Vers 12 bis 13. Ich lese das mal vor. Es hat ein Prophet aus ihrer eigenen Mitte gesagt. Also Titus ist zu der Zeit auf der Insel Kreta. Es hat ein Prophet aus ihrer eigenen Mitte gesagt, die Kreter sind immer verlogene, bösartige Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis entspricht der Wahrheit, darum weise sie rückhaltlos zurecht, damit sie im Glauben gesund werden. Also, dieses mit den faulen Bäuchen, das ist von Epimenides. Interessant ist daran, dass Paulus den Epimenides in diesem Zitat als Propheten bezeichnet. Der Begriff wird eigentlich nur verwendet im Alten Testament für die Propheten Gottes. Also Menschen, die im Auftrag Gottes reden. So, also Paulus kannte diesen Epimenides. Nachdem die Seuche jetzt damals überwunden war, beschloss die Versammlung auf dem Areopag zwei Punkte. In den jährlichen Budgetplanungen der Stadt Athen wird auch immer ein Betrag eingeplant zur Pflege, Instandhaltung dieser Altäre, beziehungsweise eines dieser Altäre. Und dadurch sollte bei den Athenern die Sehnsucht nach diesem Gott, den sie nicht kennen, aber der so wirksam ist, aufrechterhalten werden. Und damit sollte festgehalten werden, wenn wir mal irgendwann, irgendwie, wie auch immer, etwas über diesen Gott rauskriegen, dann wollen wir genau aufpassen. Das zweite war, Epimenides bekam ein Standbild. So, das bedeutet jetzt, das ist für unsere Geschichte wesentlich, dass die Athener in ihrer Stadtgeschichte mit einem unbekannten Gott Erfahrungen gemacht hatten. Und dieser Gott eben hat sich von allen anderen Göttern dadurch unterschieden, dass er etwas gegen die Seuche getan hat. Allerdings fehlte den Athenern das entscheidende Puzzlestück, um genau zu sagen, welcher Gott das ist. Sie wussten nicht, sie kannten seinen Namen nicht, wussten nicht, wie er angebetet werden will. Sie blieben in ihrer Unkenntnis stecken. So. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch damit geht, aber durch das, was ich eben erzählt habe, erhält der biblische Bericht nochmal ein ganz anderes Licht. Er erhält mehr Tiefe. Also wie gesagt, es spricht einiges dafür, dass Paulus diese Geschichte kannte. Und es ist sicher kein Zufall, dass Paulus nachher in seiner Rede genau bei diesem unbekannten Gott, Altar für den unbekannten Gott einsetzt und dann die Brücke schlägt zu den Athenern. Und das ist ein sehr anschauliches Beispiel für das, was John Wesley die vorlaufende Gnade nannte. Das sind die Spuren der Gnade Gottes im Leben von Menschen oder Völkern, bevor sie Gott kannten. Bevor wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, das ist das, was Wesley meinte, bevor wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, ist Gott durch seinen Heiligen Geist schon im Leben dieser Menschen aktiv. Er ist am Wirken. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für mich, für das Thema Evangelisation zu denken. Das ist meine große Hoffnung in Bezug auf Evangelisation. Gott ist schon am Werk. Er arbeitet mit und an den Menschen. Und das ist besonders wichtig, in einer Zeit festzuhalten, in der sich die Menschen einfach, weil es alle so machen, mehr oder weniger bewusst sich von Gott entfernen. Und deswegen gibt es auch in diesem Land eine Geschichte Gottes, mit der wir auch sehr bewusst arbeiten sollten. Ihr könnt über jedes Dorf fahren. Stehen überall Kirchen rum. Wir haben vorhin darüber gesprochen, jetzt werden sie verscherbelt. Es gab mal eine Geschichte Gottes in diesem Land. Glaube an diesen Gott war mal da. Und so, und das ist auf der einen Seite in unserem Volk drin und es ist in unserer, auch im Leben von Menschen drin, dass Gott mit Menschen arbeitet. Und das rauszukriegen, wo Menschen im Leben, wo Gott im Leben von Menschen aktiv ist, das ist eine ziemlich spannende Sache. So, jetzt kommt der nächste Punkt, der Zorn des Paulus. Über 600 Jahre später, nach diesem Ereignis, wurde Paulus in Athen angeschwemmt. Also, ich weiß nicht, ob er da extra hin wollte oder ob es ihn da nur, er war auf jeden Fall war er vor der Flucht, kam dann in Athen an. So, und er musste da auf seine Mitarbeiter warten, die kamen nach und er nutzt die Zeit für eine ausgiebige Besichtigung. Athen muss für ihn sowieso von Interesse gewesen sein, weil es das intellektuelle, das geistige Zentrum des Römischen Reiches war. Was aber Paulus eben auf seinen Streifzügen durch die Stadt viel mehr auffiel als die Philosophen, waren die Unmenge an Götterbildern. Also im Lauf der Jahrhunderte, 6 Jahrhunderte, sind noch viel, viel mehr dazugekommen. Die Athener hat alles, was sie irgendwo in der Welt gefunden hatten, nach Athen gebracht und aufgestellt. Als Alexander der Große, der war ja bis hinten an Indus, Indien, gereist. Und als er dann da war, kamen die griechischen Denker, die er mit sich führte, in Kontakt mit den fernöstlichen Denkern und haben von ihm den ganzen Pessimismus der fernöstlichen Denkart mitgenommen. Und so kam, war das ganze römische Denken auch von einem ganz großen Pessimismus durchzogen. Also alle Götter, alles hatten sie aufgestellt, was irgendwo aufgetrieben werden konnte. Und das, was Paulus da sah, das brachte ihn in Wallung, es regte ihn auf. Das Wort, das Lukas hier im Griechischen benutzt, könnte man auf Hessisch wiedergeben mit den Worten, Paulus bekam einen Rappel. Und in der griechischen Übersetzung, es gibt eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, da wird genau dieses Wort, was hier der Lukas verwendet, benutzt, wenn beschrieben wird, wie Gott sich über den Götzendienst seines Volkes aufregt. Das kam im Alten Testament, wer sich auskennt, öfters vor. Nur mal so ein Beispiel. Als das Volk Israel das goldene Kalb anbetete, reizten sie, hier ist jetzt das Wort, Gott zum Zorn. Sie brachten Gott in Wallung. Und Gott bezeichnet sich in diesem ganzen Thema Götzenverehrung als eifersüchtig. Und Eifersucht hat was mit Rivalität zu tun. Das heißt, jemand versucht einem anderen einen Platz streitig zu machen. Ist Eifersucht gut oder ist Eifersucht schlecht? Je nachdem. Hängt davon ab, ob es den Rivalen zurecht gibt oder nicht. Also wenn jetzt ein Musiker, Klavierspieler zum Beispiel, auf einmal merkt, da ist ein anderer, der kann auch gut Klavier spielen und dann ist er eifersüchtig, dann ist es albern, unnötig. Weil es ja keinen Rechtsanspruch gibt, dass man selber der Beste ist. Oder das beim Fußball ist es so, wenn einer andere besser Fußball spielen kann als ich, dann macht Eifersucht gar keinen Sinn. Kann mich ärgern, aber es macht gar keinen Sinn. Wenn aber ein Dritter in eine Ehe einbricht, dann ist Eifersucht gerechtfertigt. Da hat ein Dritter nichts zu suchen. Also auch wenn unsere Gesellschaft da weitgehend anderer Meinung ist. Und deshalb hat Gott das Recht, eifersüchtig zu sein. Weil er jeden, euch und mich und die Athener und die Wächtersbacher und die Hanauer und wen auch immer, weil er alle geschaffen hat. Und dadurch ist er der Einzige, der das Recht hat, Gott zu sein und als Gott verehrt zu werden. Und er kann es nicht zulassen, dass ihm irgendein anderer Gott diesen Platz streitig macht. Es kränkt und beleidigt Gott, wenn wir zu irgendjemand anders gehen und sagen, du hast mich geschaffen, von dir komme ich her, dir verdanke ich alles, was ich habe, von dir erwarte ich alles, was ich habe. Meine Hoffnung und mein Glück mache ich von dir abhängig. Das kränkt und beleidigt Gott. Und das bringt ihn in Wallung. Genauso wie es ein Mann, aus meiner Sicht zu Recht, in Wallung bringen würde, wenn da irgendein anderer seine Frau anbaggert. Und diese Eifersucht Diese Eifersucht empfindet Paulus, als er die vielen Götzen sieht. Und gleichzeitig sieht er, das hat er auf seinen Reisen erlebt, er sieht die Wirkung, die diese Götzen auf die Menschen haben. Er sah, dass es die Menschen und die Welt verdarb, versklavte, kaputt machte. Und gerade die Götzenverehrung und Götterverehrung war ein Grund, warum das Römische Reich in dieser Zeit so verkommen war. Also Chesterton schreibt, dass es mal ein gutes Heidentum gegeben hatte, das den Menschen im gewissen Sinn Kraft gab, und dann waren sie einfach nur noch grausam und böse gewesen. Das ist die Wirkung des Götzendienstes. Jetzt ist bei uns offensichtlich die Zeit der Götzenbilder vorbei oder weitgehend vorbei. Aber die Sache ist immer noch vorhanden. Und ich will das Problem mal in unsere Zeit holen, indem ich einen Schriftsteller zitiere. Der Schriftsteller David Foster Wallace sagte 2005 zum Abschlussjahrgang eines Colleges folgende Worte. Der war kein Christ. Also, das meine ich gar nicht ehrenrührig, aber so. Er sagte, wir beten alle etwas an. Wir können nur das Objekt, das wir anbeten, frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder ein spirituelles, ein geistliches Anbetungsobjekt auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leib auffressen wird. Wenn ihr Geld und materielle Güter anbetet, Entschuldigung. Wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben. Erinnert euch das was? Wer Geld liebt, wird Geldes nimmer satt. Steht in der Bibel. Er sagt weiter, wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und eure sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann sterbt ihr 1000 Tote, bis euch die Trauer darüber einholt. Belegt immer, wie das mit dem Schönheitswahn, mit den ganzen Schönheits-OPs, mit dem ganzen Körperkult in unserer Zeit ist. Wenn ihr Macht anbetet, dann werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um eure eigene Angst zu betäuben. Wenn ihr euren Intellekt, euren Verstand anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit auffliegen können. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Aber das Infame, also das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen eines Menschen, die dazu führen, ob der eine mehr auf der Körperseite ist oder ob mehr auf der finanziellen Seite oder auf der Machtseite ist. Nochmal, er sagt, wir beten alle etwas an. Und das, was wir anbeten, hat wieder etwas mit dem zu tun, was in uns drin ist. Auch wenn wir keine Götterbilder mehr verwenden, wenn wir das aufgeklärt, wie wir sind, alles von uns tun, es gibt Dinge, denen wir unser Leben unterordnen, von denen wir unser Glück abhängig machen, die Erfüllung unseres Lebens abhängig machen, denen wir alles andere unterordnen, dem wir bereit sind, Opfer zu bringen. Das sagt er. Offensichtlich gehört dieses Anbeten zu unserer menschlichen Existenz. Und dann hat eben dieser Foster Wallace für diese jungen Menschen da bei dem College-Abschluss die wesentlichen Götter der westlichen Welt aufgelistet. Jeder dieser Götzen hat eine Wirkung auf das Leben. Und ich finde auch interessant, dass die Wirkung von dem, was er beschreibt, genau das Gegenteil ist von dem, was sich die Leute erhoffen. Und er stellt fest, dass die Wahl des Gottes eben unbewusst abläuft. Welchem Götzen läufst du vielleicht unbewusst hinterher? Ich glaube, dass das auch unter Christen eine berechtigte Frage ist, weil wir auf der einen Seite sagen können, dass wir Jesus lieb haben und ihm dienen wollen. Und auf der anderen Seite unsere Zufriedenheit von unserem Bankkonto, von unserem Aussehen, von unserer Karriere, von unserer Klugheit oder was auch immer abhängig machen. Es ist Zeit, aus dieser unbewussten Frage eine bewusste zu machen. So, jedenfalls ist dieser Rappel des Paulus der Ausgangspunkt seiner missionarischen Bemühungen in Athen. Er hatte einen echten Anlass. Vielleicht täte uns ja auch mal so ein bisschen emotionale Wallung gut, wenn wir die Welt um uns herum betrachten. Nur mal ein Beispiel. Wieso kann es beispielsweise sein, dass die Zahl der Amokläufe regelmäßig zunimmt? Das Einzige, was den Leuten einfällt, ist, wir müssen die Waffen verbieten. Also als erste Maßnahme halte ich das für durchaus sinnvoll. Also wenn man Leute hat, die mit Waffen nicht umgehen kann, muss man sie ihnen ja nicht noch da vor die Nase legen. Aber die eigentliche Ursache liegt doch viel tiefer. Wenn man die Steigerung der Amokläufe seit den 50er Jahren mal sich veranschaulicht, da gab es zwei in dem Jahrzehnt, im ganzen Jahrzehnt, und heute mal anschaut, was allein die letzten Wochen los war, und dass die Zahl der Opfer dabei immer mehr geworden sind und dass es immer schlimmer wird, da sind doch noch andere Sachen in unserer Gesellschaft, nicht in Ordnung, über die wir mal nachdenken müssten. Warum sind Leute bereit, so hemmungslos ihre Aggression gegen andere, ihren Hass gegen andere so auszuleben? Und da gibt es eine Menge Fragen. Ich kann über Jugend, kann ich schimpfen ohne Ende, oder könnte ich schimpfen ohne Ende. Aber die Frage ist, was haben wir ihnen für eine Welt hinterlassen? Dankeschön, das ist nett. Was ist mit dieser Welt los? Es gibt eine Menge an angebrachter Gesellschaftskritik. Eben der oben genannte Schriftsteller David Foster Wallace hat einen wichtigen Roman geschrieben, in dem er diese Gesellschaftskritik einfach mal auch formuliert. Ich finde, wir Christen sind oft zu blutarm, was den Zustand der Welt angeht. Zorn ist ein gutes Gefühl. Er hat nämlich was damit zu tun, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind und ein Empfinden dafür haben, wenn Gerechtigkeit verletzt wird, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Und das ist zunächst mal gut und gesund. Es gibt eben nur zwei klitzekleine Probleme bei dem ganzen Thema, und die bringen den ganzen Zorn in Verruf. Das eine ist, in der Regel ist bei uns der Zorn falsch geeicht. Wir regen uns über die vielen falschen Dinge viel zu sehr auf. Also muss doch mal einer auf der Autobahn blöd fahren. Der soll in der Hölle schmoren. Also ich merke das bei mir selber, dann denke ich so, du hast es doch nicht alle. Wegen dem bisschen ärgerst du dich da jetzt so über den? Und andere Dinge, wo es wirklich drunter und drüber geht, die lassen mich relativ kalt. Also das ist ein Problem der Eichung. Und das Zweite ist, dass wenn wir Zorn leben, er in den meisten Fällen zerstörerisch, destruktiv gelebt wird. Das heißt, man ärgert sich über den Satz eines anderen, gibt ihm eine Retourkutsche und zack, eskaliert die Sache. Kennt ihr alle, ne? Das bringt eben das Zweite, was den Zorn in Verruf bringt. Der Zorn des Paulus ist durch Gott geeicht, das habe ich gerade versucht zu zeigen. Er ärgert sich über dieselben Sachen, über die Gott sich ärgert, nämlich über die, wenn andere Götter an seiner Stelle verehrt werden. Und diese Neueichung, also das ist eines meiner persönlichen Gebetsanliegen, dass ich die Sachen so empfinde, wie Gott sie empfindet. Nochmal, ich empfinde manchmal, ich lese in der Bibel Sachen, über die Gott sich aufregt, die sind mir wurscht. Ich sag's mal so. Und mich regen dann Sachen auf, die in der Bibel gar nicht so soll bewertet werden. Und deswegen kann ich meinen Zorn nicht zur Grundlage meiner Empörung machen, sondern ich brauche eine Neueichung von Gott. Das geschieht durch Begegnung mit Gott und durch den Umgang mit der Bibel und durch Gemeinschaft. Also manchmal brauchen wir auch andere, die einem dann den Kopf zurechtstutzen. Deswegen bin ich verheiratet und da passiert das, ne? Genau. So, und das ist das eine. Also Paulus ist von Gott geeicht. Und dann finde ich das sensationell in dieser Geschichte, wie Paulus mit seinem Zorn umgeht. Also Paulus hat jetzt Puls, ne? Was macht er damit? Er geht in die Synagoge und redet dort mit den Juden und Gottesfürchtigen. Also Gottesfürchtige waren Menschen, die dem jüdischen Glauben nahestanden, aber eben die Sache mit der Beschneidung, das war ihnen zu heikel. Es hätte manchmal vielleicht da berufliche Konsequenzen gehabt. Das war ihnen, deswegen waren sie, glaubten sie an diesen Gott, aber sie ließen sich halt nicht beschneiden. Gottesfürchtig halt. Also er ging zu Anhängern des lebendigen Gottes und sprach mit ihnen. Das war das eine. Dann ging er auf den Marktplatz und sprach mit den Menschen, die sich dort einfanden. Also er lebte seinen Zorn nicht einfach aus und heizte dann die Massen auf. Was ist mit euch los? Ihr spinnt ja alle hier, diese ganzen, guckt doch mal an, wie hässlich die sind. Was betet ihr die denn an? Versteht ihr? Das macht er nicht. Sondern er geht hin und redet mit den Leuten im Sinn von miteinander sprechen. Das ganze Paket. Fragen stellen, zuhören, sich Dinge erklären lassen. Sag mal, wie kommst du denn darauf? Aha, was erhoffst du dir davon? Ach ja. Und dann eben Position beziehen und diskutieren. Das war in Athen so üblich. Und da trifft er eben auch auf einige Philosophen. Das waren gebildete Menschen. Bei denen hätte jede Belehrung von oben herab eh zu nichts geführt. Und Paulus nimmt ja auch gar keine überlegene Position ein. Jetzt sage ich euch mal, wie es geht. Macht er übrigens auch in seiner Predigt nicht. Ich finde es immer wieder zum Piepen, wenn ich mitbekomme, wie ein Christ jemandem, der offensichtlich klüger und gebildeter ist als er selbst, erklären will, wie die Welt funktioniert. Das macht Paulus nicht. Paulus spricht auf Augenhöhe mit den Menschen. Dass einige von ihnen ihn jetzt ihrerseits als Körnerpicker titulieren, nimmt er in Kauf. Und genau das lerne ich in diesem Fall von Paulus. Er gibt seinem Zorn eine konstruktive Richtung. Er findet einen Weg, das Evangelium von Jesus zu sagen, die seinem Publikum entspricht. Er ist sprachfähig, er kann argumentieren, er hat sein Evangelium verstanden, er kann es für diese Menschen anwenden. Er versteht seine Gesprächspartner, er kennt ihre Art zu denken. Ihr ladet jetzt demnächst eine Missionarin ein. Das habe ich von vielen Pioniermissionaren gelernt. Dass sie erstmal hingingen, bevor sie etwas von Jesus sagten. Bei Wycliffe ist das typisch. Sie lernen die Sprache kennen, mit der Sprache lernen sie die Dinge kennen, die die Sprache zu dem gemacht haben, was sie sind. Das hat ganz viel mit Religion und Mythologie und so zu tun. Das lernen sie kennen. Und wenn sie dann das, was die Leute glauben, verstanden haben, dann finden sie auch einen Schlüssel, um ihnen das Evangelium so zu sagen, dass sie das verwenden können. Und das kann in der einen Kultur etwas ganz anderes sein als in der anderen. Und trotzdem geht es um denselben Jesus. Paulus kennt die Art der Griechen zu denken. Die Methode, die er verwendet, geht auf Sokrates zurück. Und diese sokratische Methode zielt darauf ab, Menschen durch Fragen zu einer inneren Einsicht zu verhelfen. Also es ist keine Missionsmethode, die anderen etwas überstülpt, sondern die einfach mal Fragen stellt. Sag mal, wie kommst du denn dafür? Stimmt das denn, was du sagst? Und über dieses Fragen beim anderen einen Erkenntnisprozess in Gang zu setzen. Er regt das Denken an. Wie können wir das umsetzen? Wenige von uns sind so klug wie Paulus. Ich habe das in meiner Gemeinde so gesagt, ich träume davon, dass es eine Möglichkeit gäbe, wo diese ganzen Fragen, die in Gesprächen, die jeder über den Glauben hat, kommt ja irgendwann dazu, dass man mit Nachbarn, Freunden, Verwandten in der Familie über den Glauben spricht, dass diese Fragen einfach mal gesammelt werden, aufgegriffen werden. Dass man dann gemeinsam überlegt, dass die Gemeinde dann gemeinsam überlegt, was kann man denn darauf antworten. Mich persönlich interessieren, ich höre immer genau zu, wenn mir Leute erzählen, wie sie zum Beispiel in einem Gespräch an ihre Grenzen gekommen sind oder was sie für Antworten gefunden haben. Und das führt dann wieder dazu, dass andere dass es anderen hilft, auch effektive Antworten und Methoden zu finden. Und dann könnten wir eine Missionsmethode entwickeln, die unserem Umfeld entspricht. Und diese ganze Diskutiererei führt dann eben am Ende dazu, dass Paulus eine Einladung auf den Areopag erhält. Dort soll er dann seine Sache mal im Zusammenhang erklären. Das wäre ungefähr so ZDF, beste Sendezeit oder ARD, beste Sendezeit. Er soll alles mal erklären vor den klügsten Köpfen seiner Zeit. Das, was er da macht, das ist nochmal sensationell. Das werde ich euch jetzt nicht erzählen, weil ihr wart schon tapfer genug bei dem Wetter. Wie gesagt, am 3. Juli werde ich dazu bei uns in der Gemeinde etwas erzählen. Und wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch das dann bei YouTube anschauen. Aber ich finde diese Art und Weise, wie Paulus hier umgeht, wie er das, was an Wissen bei den Leuten da ist, aufgreift, wie er mit ihnen ins Gespräch kommt, wie er seine ganzen Ärger um die Welt in eine gute Bahn lenkt, das finde ich sensationell. Und das, wenn wir das richtig machen, dann kann das dazu führen, dass wir den Leuten das Puzzlestück geben, das sie für ihr Leben brauchen, aber über das sie nicht verfügen und über das sie auch nicht aus eigener Kraft oder eigenem Denken oder wie auch immer finden können. Also, damit mache ich jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Ihr habt ein bisschen die Tiefe der Geschichte gesehen und auch, warum der Paulus da so verfährt. Anderen Kram guckt euch dann mal, wenn ihr Lust habt, an. So, jetzt bin ich am Ende mit meiner Predigt. Jetzt singen wir ein Lied, dann bete ich noch und spreche euch noch den Segen zu.